Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon herzlich willkommen. Ich weiß nicht, was Sie heute gefrühstückt haben. Bei mir gab es zum Beispiel Müsli mit Joghurt und Heidelbeeren. Aber auch wenn es gewisse Routinen gibt, oft ist es gar nicht so einfach zu entscheiden, was man denn jetzt essen soll oder darf, was gesund ist und was nachhaltig, ob ich mich vegetarisch oder vegan ernähren sollte. Angesichts von Klimawandel, Überfischung der Meere, Massentierhaltung und importiertem Obst und Gemüse wollen mehr und mehr Verbraucherinnen und Verbraucher verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umgehen. Und das ist ja oft leichter gesagt als getan, denn wir haben die Qual der Wahl beim Einkaufen der immer teurer werdenden Lebensmittel und bei der Zusammenstellung unseres Speiseplans. Wie oft in der Woche sollten noch Fleisch- und Milchprodukte auf den Tisch? Welchen Fisch darf ich eigentlich noch kaufen? Sind die vielen neuen Fleischersatzprodukte in den Supermarktregalen wirklich empfehlenswert? Und immer das Kleingedruckte auf den Lebensmittelverpackungen zu kontrollieren, ist auch oft recht mühsam. Aber wo gibt es Orientierung im Dschungel der Ernährungstipps? Wir sind gespannt, wie es Ihnen damit geht, welche Produkte bei Ihnen, warum, auf den Tisch kommen. Und fragen heute in der Lebenszeit, sind wir weniger unbekümmert, zunehmend verunsichert? Wie sich unsere Ernährung verändert hat, darüber wollen wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Und leider nicht mit mir am Tisch, sondern verteilt auf verschiedene Studios diskutieren wir mit Professor Dr. Ines Heindl, Gesundheits- und Ernährungswissenschaftlerin. Bis zu ihrer Emeritierung war sie an der Europa-Universität Flensburg. Sie ist weiterhin engagiert als Forscherin in verschiedenen Projekten zum Thema Ernährung und Ernährungskommunikation. Herzlich willkommen, Frau Professor Heindl.
Herzlich willkommen, schön, dass ich dabei bin.
Ja, und ich begrüße außerdem in Kassel Dr. Daniel Kofal. Er ist Ernährungssoziologe und Leiter des Büros für Agrarpolitik und Ernährungskultur APEC in Kassel. Einen schönen guten Morgen nach Kassel, Herr Kofal.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Ja, und als kleiner Vorgeschmack schon mal, im Laufe der Sendung werden wir auch noch mit Rita Schröck vom Ernährungsrat Leipzig sprechen und mit dem Gastronomen und Fernsehkoch Tarek Rose. Aber zunächst einmal servieren wir Ihnen das Ergebnis einer Straßenumfrage. Hier die Antworten, die meine Kollegin Eva-Maria Götz bekommen hat, auf die Frage, ob sich ihre Ernährung verändert hat und ob sie manchmal verunsichert sind, was man eigentlich noch essen kann und soll.
Hausmannskost und solche Dinge, die man früher gegessen hat, vor 50 Jahren, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Durch das totale neue Food-Angebot ist das ja nicht mehr möglich. Aber man versucht sich natürlich auch gesund zu ernähren, indem dass man die Naturkost etwas bevorzugt.
Ich habe viele Jahre vegan gelebt tatsächlich, habe aber jetzt allerdings wieder auf vegetarisch umgestellt, weil es im Alltag doch ein bisschen schwierig ist.
Also ich bin fast komplett auf Bio umgestellt. Dafür habe ich eine App entdeckt und dann zeigt mir, wie viele Ernährstoffe und was für Ernährstoffe da ich habe und ob das gut ist oder schlecht ist.
Ich arbeite in der Schule, in der Grundschule und daran merke ich, dass mehr Kinder vegetarisch essen oder auch vegan. Salzlos, schmeckt nicht, geschmackslos, darf nicht gewürzt werden, weil Salz angeblich ungesund für den Körper ist.
Verunsichert bin ich recht oft, ja, weil kommt immer irgendwas Neues raus, dann orientiert man sich an dem, was auf den Fertignahrungen zum Beispiel steht und ein bisschen umgestellt haben wir uns in den letzten Jahren. Wir essen also auf jeden Fall weniger Fleisch.
Tatsächlich, ob es jetzt Fleisch ist oder ob Bio-Qualität wirklich Bio ist, das ist alles immer fraglich und man ist verunsichert dadurch. Ja.
Ja, diese Verunsicherung ist allgegenwärtig. Also wir kaufen nur Bio, was natürlich sehr teuer ist. Und dass es immer wieder heißt, was ist gut, was ist schlecht, was soll man meiden. Also es verunsichert, ja. Auch diese vielen Spritzmittel, diese Pestizide, die doch wieder erlaubt sind, es verunsichert einem schon.
Bei uns hat sich verändert, dass wir bewusster uns ernähren. Ich habe im vergangenen Jahr mich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt, gerade auch im Zusammenhang mit Schlaganfallprävention. Und wir haben unsere Ernährung umgestellt auf mediterrane Ernährung. Weniger Fleisch, mehr Gemüse, mehr Nüsse, Früchte, das dass man wegkommt, so kohlenhydratlastig oder teilweise auch sehr fleischlastig zu essen. Man wundert sich, wie gut das schmecken kann.
Ja, viele haben ihre Ernährung umgestellt, sind vielleicht auch überrascht, teilweise aber eben auch verunsichert, wie wir gerade gehört haben. Frau Heindl, beobachten Sie das auch, diese Verunsicherung?
Ich würde sagen, dass ich kann das nicht eindeutig mit Ja beantworten und würde lieber gerne darauf hinweisen, wir wissen so viel über Nahrung und Ernährung wie nie zuvor. und trotzdem diese Unsicherheit und Verunsicherung. Und wir kommen sicher im Laufe des Gespräches noch darauf, wo ließe sich das denn anders angehen. Aber aus der Umfrage, der Straßenumfrage, nehme ich schon mal auf, es gibt keine Kostform, die so gut untersucht ist wie die mediterrane Kostform. Seit den 50er Jahren liegen Ergebnisse vor. Und das, finde ich, ist ein unglaublich positives Ergebnis. Und das könnte, sage ich mal, Sicherheit schaffen. Aber das Dilemma liegt eben darin, dass diese Botschaften, die wir kriegen, es ist ja nicht nur die Botschaften über Produkte, über Zutatenlisten und so weiter, sondern auch über alle möglichen Kanälen werden wir mit Deutungshoheiten zugeschüttet. Und das aus der Sicht des Verbrauchers, da braucht man und sucht natürlich nach Orientierung. Aber ich hoffe, dass wir das im Lauf der Sendung geben können.
Ja, Herr Kofer, wie sehen Sie das? Wie beobachten Sie diese Situation? Gibt es ein zu viel an Information und zu wenig Orientierung?
Es gibt auf jeden Fall immer mehr Informationen und es gibt ja vor allen Dingen auch immer mehr Vergleichsmöglichkeiten. Und das zeichnet unseren Lebensstil in der Gegenwart, in der Hochmoderne sowieso aus, dass viele Dinge, die früher einfach eindeutig geklärt waren, wo man gesagt hat, das ist irgendwie Tradition, das macht man so. Ja, und die Gruppe um einen herum hat sich auch relativ homogen ernährt. Die geraten dann ins Wanken, wenn es eben mehr Auswahlmöglichkeiten gibt, wenn man sieht, dass andere sich auch anders ernähren, anders gut leben. Man merkt, dass man mit unterschiedlichen Kostformen zu unterschiedlichen Zielen kommen kann, ja, vielleicht auch unterschiedliche Ziele verfolgen soll heutzutage. Früher sollte man vielleicht einfach satt werden oder es wurde so in Anführungszeichen gegessen, was auf den Tisch kommt. Heute soll man sich gesund ernähren, ja, da braucht man die einen Produkte für, dann soll man aber auch Genussmensch sein, da braucht man manchmal andere Produkte für, dann soll man vielleicht irgendwie besonders aussehen oder besonders potent sein, da braucht man wieder Produkte für eine spezielle Kostform und so gerät man so ein bisschen in den Struggle, dass man immer wieder überlegt, was passt denn jetzt zu mir, zu meiner Welt und man merkt eben auch, man ist oft anders als andere und braucht da auch einen teilweise individuellen Weg und den muss man finden und das ist natürlich eine Herausforderung für viele Menschen.
Ja, eine Herausforderung, gesund und auch genussvoll zu essen. Eine Herausforderung, die ja auch sich verändert hat im Laufe der Jahre. Wie haben sich diese Ernährungsgewohnheiten verändert, auch dadurch, dass über Social Media mehr über Essen gepostet und geredet wird, dass das Angebot so viel größer geworden ist, die Auswahl. Das hat ja ganz verschiedene Richtungen jetzt auch in die Wege geleitet.
Ja, also ich denke, viele Menschen handeln und argumentieren aus ihren Nischen heraus. Und diese Nischen, das ist jedenfalls mein Blick darauf, gibt ihnen aber auch Sicherheit. Also es ist vielleicht auch mal eine berechtigte Hilfe für die Menschen, die das tun. Also die jetzt, sagen wir mal, vegetarisch leben, vegan leben und so weiter. Damit ist das nicht bewertet, dass das gut und richtig ist. Aber diesen Menschen in ihrer Verunsicherung gibt das eventuell Sicherheit. Natürlich kann man das alles übertreiben. Wenn ich jetzt teilweise an Tischen sitze, wo die jetzt altersmäßig und vom Geschlecht her man unterschiedlich zusammengesetzt ist, dann bin ich immer erstaunt, dass man immer erstmal durch eine Phase der Selbstdarstellung gehen muss. Das heißt also über das, wer ich bin, was ich esse und warum. Und das, muss ich sagen, finde ich für die Kommunikation an den Tischen der Gemeinschaft nicht selten schade. Denn was bringt uns denn zusammen? Also wenn jetzt auch über Speisen und so, dann nehmen wir mal die mediterrane Kost, wie wunderbar, die kommt ja auch aus einer Kultur, wo eben dieses Treffen am Tisch, Reden und so weiter und das bei guter Ernährung, bei bester Ernährung, das würde ich mir wünschen und ich komme gerne nachher nochmal darauf zurück. Ich habe ja 40 Jahre lang Lehrer ausgebildet und zwar in dem Bereich, um den es geht. Bin viel in Schulen und Kitas unterwegs gewesen und habe, glaube ich, kann da eine Menge mitbringen, wo man auch dann günstige Ansätze findet. Nicht nur finden könnte, sondern findet.
Vielleicht kommen wir direkt nochmal auf diese mediterrane Kost zu sprechen. Die ist ja schon seit Jahren im Gespräch und kann man sich auch gut mit ihr anfreuen, wenn man denkt, aha, man sieht Leute, wie sie in Italien oder Spanien zusammensitzen und das Essen auch zelebrieren und die frischen Gemüse- und Obstprodukte verkosten. Was versteht man einfach darunter und warum ist diese mediterrane Kost so empfehlenswert?
Also wenn man im Internet jetzt danach sucht, gibt es ganz einfache Darstellungen, also so eine breite Basis und so weiter, wie so üblich die Anleitungen sind in einer Pyramide, auf die Basis ist natürlich eben Getränke und in einer guten Darstellung eben auch Bewegung, obwohl das mit Ernährung zunächst mal nichts zu tun hat. Dann kommt Gemüse. Dann kommt Obst und dann geht's weiter nach oben. Dann kommen eben so die Produkte, Fische und Fischprodukte, die halt in der mediterranen Region viel vorkommen. Und dann geht's immer weiter nach oben. Und je weiter man in die Spitze kommt, das kennt man auch aus anderen Pyramiden, desto weniger sollte man davon essen. Was ich immer faszinierend finde und wo ich also immer sehr viel Lächeln ernte, wenn ich die mediterrane Pyramide in Trainings einsetze, dann ist neben dieser Pyramide, sieht man noch ein Glas Rotwein. Und dann werde ich natürlich gefragt, von den Teilnehmern, ist das jetzt Teil meiner Ernährung? Nicht nur darf ich das essen? Und dann entsteht meistens also eine lustige Situation, woraus man eben auch sieht, es ist nicht verboten, es gehört zu der Kultur. Und natürlich gilt da auch eben die Menge macht es. Aber im Vergleich jetzt der Weine, ich spreche mich jetzt nicht für alkoholische Getränke aus dem Himmels Willen, aber ist eben Rotwein eben aus den roten Trauben noch mehr enthalten als in anderen alkoholischen Getränken. Aber da kommt man, nähert man sich dann eben auch Möglichkeiten an. Und in jüngster Zeit begeistert mich total, dass die mediterrane Kost auch für Menschen, die dann so älter werden, wie in unserer Gesellschaft, und tolle Ergebnisse, positive Ergebnisse für Körper und Geist durch die mediterrane Kost, weil sie so lange untersucht ist. Und vielleicht ist das auch schon mal für einen Teil der Menschen, die uns zuhören, ein Hinweis.
Herr Kofel, ist das bei Ihnen auch ein wichtiger Aspekt, die mediterrane Kost?
Ja, also ich kann aus persönlicher Biografie ja sagen, dass meine Mutter aus Italien kommt. Also da ist tatsächlich so ein mediterraner Einschlag ja mit drin, hat allerdings einen Norddeutschen geheiratet. Letztlich, also da gab es irgendwie gleich zwei verschiedene Kulturen, die am Esstisch und insgesamt natürlich zusammenkamen. Und es gab auch ein bisschen so ein Clash auf Food Cultures, kann man auch sagen. Ja, ich sehe natürlich, dass in der mediterranen Kost viel Abwechslung drinsteckt. Und was mir Ernährungswissenschaftlerinnen und Ernährungswissenschaftler immer wieder versichern, ist, dass da natürlich der Gesundheitsaspekt relativ groß sein soll. Ich kann auch diesen Aspekt so nachvollziehen, sehe aber auch aus eigener Beobachtung, da sind viele Dinge dabei, wo mir heutzutage Ernährungswissenschaftlerinnen sagen würden, das ist kritisch zu sehen, der Alkoholaspekt sicherlich, das Glas Rotwein. Ich weiß auch, dass bei meinen Verwandten, noch bei meinen Großeltern seinerzeit, auf jeden Fall der Espresso con Grappa, also mit Herztropfen, wie mein Nonno, mein Großvater mal gesagt hat, mit dazugehört. Also der Alkoholgehalt war schon relativ groß. Und man muss natürlich sagen, diese mediterrane Kost, das hat Frau Heindl auch gesagt, ist ja eingebettet auch in so ein kulturelles, soziales Gefüge. Ja, so viel zusammensitzen, entspannt essen, Zeit zum Essen haben. Es gibt in der Regel eine Mama, ja, oder eine Nonna, die zu Hause ist, den Haushalt macht. Ja, es also entspricht vieles eigentlich nicht dem Aspekt, wie wir heutzutage leben in der modernen Welt. Ja, also wir sehen beide Partner, wenn man gemeinsam lebt überhaupt, ja, wenn man überhaupt nicht einen Single-Haushalt führt, sondern eine Familie hat oder eine Partnerschaft liegt, sind Vollzeit oft berufstätig. Man steht sehr viel unter Zeitdruck, unter Wettbewerbsdruck und also dieses Lebensgefühl, ja, oder diese soziale Komponente, die auch dazugehört, wo das eingebettet ist kulturell, die nehmen wir eigentlich nicht mit in die Gegenwart, sondern das mediterrane Lebensstil-Moment, das wird ja eigentlich zurückgedrängt und deswegen sehe ich da auch natürlich Probleme bei, das einfach zu transformieren eins zu eins. Ja, also es gibt da schon Anpassungsschwierigkeiten und ich also muss auch darauf hinweisen, also Gesundheit ist ja immer nur ein Aspekt, wie sich Menschen ernähren, sondern in unserer Ernährungskultur, der Ernährungskulturen gibt es viele Parameter, die man verfolgt und da kann man dann gucken, wie man die irgendwie zusammenbastelt, wenn man das überhaupt will, dass das eine angenehme Form gibt. Aber wir sehen natürlich auch in den letzten Jahren eine Aufwertung der Nordic Cuisine. Also auf einmal merkt man, dass auch in Nordeuropa ganz interessant gekocht wird, auch regional sehr spannende Gerichte zustande kommen und man kann ja vielleicht auch dann sich anschauen, wie also doch im globalen Kontext spannende, schmackhafte, vielleicht auch gesundheitsförderliche Gerichte gekocht, zubereitet, präsentiert werden und dann halt ja ein Hybrid oder ein Crossover entwickeln.
Also es ist viel in Bewegung im Ernährungsbereich. Gesundheit ist ein Aspekt, aber eben nicht der einzige. Geschmack, Nachhaltigkeit, also natürlich und auch der Preis. Ganz viele Kriterien beeinflussen unser Ernährungsverhalten und unser Essen. Ich möchte jetzt Berthold Hein begrüßen am Telefon, der uns aus Sachsen anruft. Schönen guten Morgen, Herr Hein.
Ja, guten Morgen.
Herr Hein, was ist Ihre Meinung zur Ernährung, zur Ernährungsveränderung? Was beobachten Sie?
Das ist ganz einfach, und zwar die mediterrane oder die gesunde Ernährung, in Anführungszeichen, muss sich auch jeder leisten können. Also ich bin Rentner mit einer relativ, sagen wir mal, mittelmäßigen Rente, Aber wenn ich im Supermarkt im Winter zum Beispiel einen Blumenkohl für 4 € sehe und das andere Gemüse auch nicht viel billiger ist, dann kann ich mir das ganz einfach nicht leisten. Also weiche ich aus auf Brot oder eben auch Fleischprodukte. Ich esse auch Gemüse dazu, meistens TK-Gemüse. Und ja, das war es dann auch schon.
Also, dass der Preis schon Ihre Auswahl auch einschränkt. Wir haben ja auch gehört, das Essen, die Lebensmittelpreise sind, glaube ich, um ca. 10% gestiegen. Das ist natürlich etwas für viele Menschen sehr Kritisches. Ich gebe das mal in die Runde, Frau Heindl. Wenn man das jetzt hört, was Herr Hein sagt, und er ist sicher nicht der Einzige, dem es so geht, wie kann man sich ausgewogen gesund ernähren, wenn man eben nicht ständig im Bioladen einkaufen kann?
Vielleicht zu folgenden Hinweis, also das hat sich bei mir durch Corona sehr stark verändert. Also meine Einkaufsstätten haben sich verändert und ins Zentrum gerückt ist, habe ich vorher auch schon gemacht, aber ist der Wochenmarkt. Und wenn ich auf dem Wochenmarkt unterwegs bin, selbstverständlich gibt es dann da Biostände, aber wenn ich das Gemüse mir angucke und ich gehe eben an Stände, die keine Biozertifizierung haben, aber eben Produkte aus der Region anbieten, saisonal und regional dann, ich vergleiche das jetzt also schon seit Jahren, dann kommen also auch, wenn ich wenig Geld zur Verfügung habe, kommt da etwas Angemesseneres dabei heraus. Da ist natürlich die Empfehlung, Bioprodukte und so weiter, ich will nicht sagen, völlig ausgeschlossen, aber das rückt dann ins Ferne und da rücken dann sicherlich auch manche Auswahl aus der mediterranen Kost in die Ferne. Aber diese Stände, die aus der Region Produkte nach der Saison anbieten, das habe ich über Jahre berechnet, dass das dann tatsächlich auch möglich ist bei dem kleinen Geldbeutel.
Okay, aber dann müssen Sie auch in der Großstadt wohnen oder in der Stadt wohnen, wo so ein Markt vorhanden ist. Also ich wohne auf dem Dorf und gut, im Sommer kann ich mich selbst verpflegen. Also ich baue Tomaten an und alles und das kann ich auch genießen. Aber wie gesagt, im Winter ist da zappenduster.
Ist da die Alternative Tiefkühlkost?
Ja, absolut. Sie hatten es ja schon erwähnt, dass Sie Tiefkühlgemüse zu sich nehmen. Wenn ich das mal vergleiche von der Qualität, die das heute hat, also insofern, natürlich ist das eine Alternative. Es gibt keine Konservierungsform, wo eben sämtliche, also auch so die empfindlichen Vitamine und so weiter, wo die bestens erhalten bleiben.
Man muss doch sagen, denke ich, dass der Zuhörer auch einen wichtigen Punkt getroffen hat. Also die Lebensmittelpreise sind in der Inflation in den letzten Jahren überproportional angestiegen und sicherlich auch sowas wie Olivenöl, was zur mediterranen Kost ja dazugehört hat, wirkliche Preisexplosionen erlebt. Und die Menschen sind natürlich mit gesteigenden Lebenshaltungskosten konfrontiert und da zeigt sich auch so ein bisschen, dass man immer strenger sparen muss, wenn man über ein begrenztes Budget verfügt im Haushalt. Das ist ja bei den meisten Menschen so. Und dass man natürlich auch das Angebot finden muss, wo es diese günstigen Möglichkeiten gibt, einzukaufen. Und da kommen bestimmt viele heutzutage in die Überlegung, wie sie ihr Geld investieren. Klar, Ernährung ist ein Punkt, wo man, denke ich, Genuss erleben kann im Alltag. Das ist, was einen am Leben erhält. Man isst ja dann doch, was man isst. Und das ist also etwas, wo man vielleicht auch Geld und Wertschätzung reinlegen sollte. Gleichzeitig ist es nicht so einfach, eine schmackhafte und gleichzeitig gesunde Ernährung, die unseren Ansprüchen auch genügt und die auch uns zufriedenstellt, psychisch, sozial, zu bezahlen, wenn man nicht über ein größeres Haushaltseinkommen verfügt. Mhm.
Ich würde auch nochmal einen Hinweis an die Politik abgeben wollen. Und zwar wäre es doch sinnvoll, dass man die Mehrwertsteuer auf diese sogenannten gesunden Produkte einfach auf Null setzt, damit es noch einen größeren Kaufanreiz gibt.
Also da sind Sie an einem ganz zentralen Punkt. Und da ergänze ich nochmal jetzt so meine Erfahrungen eben im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung in Kita und Schulen. Und das sind endlose Diskussionen. Da bin ich absolut bei Ihnen. Und wo uns was einfallen muss, wie Politik da herausgefordert wird, genau in die Richtung, die Sie erwähnen.
Ist vielleicht noch ein Hinweis, weil Sie gerade Kita und Schulen erwähnen. Mhm. Es wird sehr, sehr viel Kindergeld ausgegeben an die Familien, was auch berechtigt ist. Aber vielleicht sollte man eine Überlegung treffen, dass das Essen in den Kitas und in den Schulen kostenlos ist und dafür weniger Kindergeld ausgezahlt wird, damit das Geld auch wirklich den Kindern zur Verfügung steht.
Also das ist ein Punkt, den ich sofort aufgreife, weil es Beispiele auch in Deutschland gibt, jetzt für ein kostenloses Mittagessen, aber ständig diskutiert die Politik darüber, das zurücknehmen zu wollen. Wenn wir aber in die anderen Länder gucken, von denen wir umgeben sind, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Finnland, wo in Kita und Schule, und zwar für sämtliche Kinder und Jugendlichen, das kostenfrei ist, dann frage ich mich, wieso wir uns das nicht leisten können, genauso wie Sie es sagen.
Ja, ich denke, da gibt es ganz viele Hebel, die man in Bewegung setzen könnte, müsste. Es wird ja ganz, ganz viel diskutiert auch, was kann man da machen, und es ist nicht nur der Preis, sondern auch, wie qualitativ gut ist das Essen, was wir in Kitas oder in Schulen zur Verfügung stellen.
Ja. Also, das hängt ja unmittelbar mit dem Preis zusammen.
Genau, und auch vielleicht die Ernährungsbildung, das ist ja ein Aspekt, Frau Heindl, der Ihnen ja auch ganz wichtig ist, und Sie gehen ja in Schulen.
Absolut.
Was beobachten Sie da? Wie offen
also
ist man da?
Das ist ja jetzt eine Erfahrung von 40 Jahren, aber keine Sorge, ich gehe jetzt nicht da an den Anfang zurück. Aber was sich dort entwickelt hat, und zwar eben eigentlich in fast allen Bundesländern. Das ist aber auch in der Öffentlichkeit nicht ganz so bekannt, wie diese Ernährungs- und Verbraucherbildung, wozu der Bereich Gesundheit immer gehört, ganz zentral, was sich dort fachlich entwickelt hat. Und in den letzten Jahren durch Projekte tut sich etwas, wo also diese Fachlichkeit dann zusammengenommen wird mit der Gemeinschaftsverpflegung.
Das wollen wir gleich nochmal nach den Nachrichten weiter vertiefen. Das ist sehr spannend. Vielen Dank auch Herr Hein für Ihren Anruf. Sie können uns weiterhin anrufen. Kostenfrei unter 00800 446 44 44, oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wir sind gespannt, wie stellen Sie Ihren Speiseplan zusammen? Schauen Sie auf Angebote, worauf Sie Appetit haben, oder lieber regional? Sie können gleich nach den Nachrichten weiter mit uns diskutieren. Weiter geht es mit dem zweiten Gang in der Lebenszeit. Wir haben eben schon gehört, viele Verbraucher äußern sich in Umfragen besorgt über die gesundheitlichen Auswirkungen ihrer Ernährung, sind irritiert, was können sie noch kaufen? Es gibt immer mehr Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Außerdem ist viel an Nahrungsmitteln teurer geworden. Ist das ganze Essen komplizierter geworden? Ist es mehr eine Herausforderung als ein Genuss? Sind wir weniger unbekümmert und zunehmend verunsichert? Wie sich unsere Ernährung verändert hat, darüber wollen wir weiterhin diskutieren. Auch Ihre Meinung ist weiterhin gefragt. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 446 44 64, oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiterhin mit dabei sind Professor Dr. Ines Heindl, Gesundheits- und Ernährungswissenschaftlerin, und der Ernährungssoziologe Dr. Daniel Kofal. Und ich möchte jetzt noch mal kurz anknüpfen an die Diskussion kurz vor Ende der Nachrichten. Frau Heindl, Sie hatten da erwähnt, dass ja in den Schulen ganz viel auch vermittelt wird oder versucht wird zu vermitteln, wie kann man sich ernähren. Wir haben gehört, es ist gar nicht so einfach, überhaupt eine kostenlose Ernährung in Kitas und in Schulen herzustellen. Das ist immer wieder eine Diskussion. Andere Länder sind da durchaus schon weiter. Was beobachten Sie, wenn Sie in die Schulen gegangen sind? Was hat sich da verändert?
Also zunächst mal die fachlichen Veränderungen habe ich ja eben schon angesprochen, und seit 2003, das hing ja glaube ich mit der PISA-Studie zusammen, entwickelt sich ja auch in Deutschland eine wirklich stark ansteigende Zunahme an Ganztagsschulen und nicht mehr nur Gesamtschulen, und das sind jetzt mindestens schon 2/3 aller Schulen. Das heißt also, die Herausforderung der Gesellschaft war und ist dann die Gemeinschaftsverpflegung und sich die Qualität anzugucken. Und was ich jetzt besonders finde in den letzten Jahren, das ist sicherlich noch nicht so in der Öffentlichkeit, dass das zusammengebracht wird. Die fachlichen Entwicklungen, das war ein Vorläufer schon seit 2000 oder vor 2000 begann das. Und dann das zusammenzubringen mit dem, was die Schülerinnen und Schüler eben in der Gemeinschaftsverpflegung erleben. Und ich kann ganz klar sagen, je mehr Beteiligung da ist, und da habe ich wunderbare Projekte, von denen ich erzählen könnte, die dann auch vielleicht Lust und Interesse machen, so etwas ähnlich zu gestalten. Was ich einfach nur schade finde, ist dieses so zusammenzubringen. Das heißt also, dass die Kinder und Jugendlichen, ich benutze diesen Begriff jetzt mal, vor allen Dingen eben je jünger die Kinder sind, dass sie in einem geschützten sozialen Raum lernen können, auch essen lernen können. Was meine ich damit? Kinder sind keine Geschäftsmodelle. Und das heißt, dass dieser Raum freigehalten werden muss von Botschaften, die für uns alle selbstverständlich sind außerhalb von Kita und Schule. Aber je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist das. Und ich kann Ihnen, wenn Fragen sind, ich kann Ihnen von wunderbaren Projekten berichten. Und die Frage, die mich allerdings umtreibt und die, auf die ich jetzt keine einfache Antwort habe, warum verbreiten sich diese wunderbaren Modelle nicht in der Fläche? Und da sage ich ganz ehrlich, darauf haben wir keine Antwort. Aber die positiven Ansätze sind da.
Das heißt, es gibt das Wissen darum, wie so eine Ernährung, Gemeinschaftsernährung gut und schmackhaft sein kann, ja, auch in Kitas, ja, und in Schulen. Ja. Ich frage mich aber auch, gibt es die Lehrkräfte, die das vermitteln können?
Also wenn, ich will jetzt den Lehrkräften um Gottes Willen nicht noch etwas aufbürden, aber nehmen wir mal die Vertreterinnen des Fachs Ernährungs- und Verbraucherbildung, das heißt unterschiedlich in den Ländern, aber dahinter ist ein gemeinsames Konzept. Das heißt also, da sind Ansprechpartner und die Modelle, von denen ich berichte, zum Beispiel aus Berlin, wo genau diese Lehrkräfte jetzt auch schöne Dinge entwickelt haben, wo Gemeinschaftsverpflegung zusammengebracht wird und wo sie eben auch mit Schülern und Schülerinnen, sagen wir mal, so etwas führen, was an einzelnen Schulen eben Mensa-Talk heißt. Also das liegt, Sie merken das schon, stark im Bereich der Kommunikation. Und das sind für mich Ansätze, da kann ich nur sagen, mehr davon.
Also das heißt Ansätze, dass die Schüler auch integriert werden, ja, in die, ja, Zubereitung, ja, etwas lernen über, ja, die verschiedenen, ja, Produkte, ja, wie gesund sie sind, wie man sie, ja, kocht und weiterhin zubereitet und vielleicht auch dieses Wissen dann wieder in die Familien getragen werden.
Also Sie merken, dass ich immer ganz schnell auch wieder positiv werden möchte, denn so, ich würde mal sagen, auch was dieses ganze Thema angeht, Negatives haben wir genug zur Verfügung, aber wenn ich erinnere mich an eine Situation an einer Schule, wo die 10. Klassen jeweils für das, was dort in der Mensa angeboten wurde, und zwar aus dem Fach Ernährungs- und Verbraucherbildung, die haben die ganzen Pläne gemacht, die haben eingekauft, die haben das zubereitet. Und wenn man dann mal diese Schüler neben sich am Tisch stehen sieht und dann erlebt, wie sie die Dinge, die sie gekauft, zubereitet und so weiter haben, geplant haben, das ist umwerfend, eine so positive Erfahrung.
Ein positives Signal inmitten all der Verwirrung, ja, die vielleicht dieses, ja, Ernährungsthema auch, ja, mit sich bringt. Am Telefon grüße ich jetzt Rita Schröck. Schönen guten Tag, Frau Schröck. Frau Schröck, Sie sind vom Leipziger Ernährungsrat und vielleicht erzählen Sie uns am Anfang einmal kurz, was es damit auf sich hat.
Genau, also wir sind ein gemeinnütziger Verein, im Mai 2019 gegründet, hauptsächlich Personen aus der Zivilgesellschaft, aber auch Produzentinnen, Händlerinnen, Gastronomen haben sich da in diesem Verein zusammengeschlossen, um in Leipzig und im Umland etwas aktiv an dem Ernährungssystem zu bewegen und etwas zu verändern.
Was muss sich denn da Ihrer Meinung nach bewegen und verändern?
Also Ziel ist natürlich, dass die Ernährung nachhaltiger wird. Es ist immer so ein Umweltschutz- und Klimagedanke mit dabei. Aber es geht eben auch darum, wieder für gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Ich habe jetzt die Sendung verfolgt. Es ging um mediterrane Ernährung und Verunsicherung. Da gehen wir ja auch gleich noch drauf ein, denke ich. Aber es geht vor allen Dingen darum, dass man eben selber auch aktiv wird und so ein Verein auch dafür nutzt, ja, eine Plattform zu haben, um mit anderen, die auch an diesem Thema sind, in der Stadt zusammenzuarbeiten, aber auch um politisch aktiv zu werden.
Der Ernährungsrat in Leipzig ist einer von ganz vielen. Ich weiß nicht, bundesweit gibt es, weiß nicht, um die 40, ich weiß nicht die aktuelle Zahl genau, aber in vielen Städten tut sich was. Man möchte sich zusammensetzen, reden über das Essen, aber auch aktiv werden. Was sind das für Menschen, die sich da engagieren?
Das sind eben ganz unterschiedliche Menschen und ich kann ja nur von Leipzig sprechen. Wir wissen, dass es das in anderen Städten auch gibt. Köln und Berlin sind natürlich große Vorbilder für uns. Aber es geht eben darum, dass man nicht mehr so ohnmächtig ist, was die eigene Ernährung angeht. Vielleicht auch, wenn man Kinder hat, ist man dafür noch sensibler, weil man sich damit mehr auseinandersetzt. Wir hatten das Thema Gemeinschaftsverpflegung jetzt schon mehrmals angesprochen. Aber eben sich damit bewusster auseinanderzusetzen. Und beim Ernährungsrat ging es auch immer darum, die Verbindung wiederherzustellen zwischen uns Konsumenten und Konsumentinnen und den Menschen, die die Lebensmittel produzieren will. Die allermeisten, es ist natürlich toll, wenn Frau Professor Heindl sagt, sie geht auf dem Wochenmarkt einkaufen, aber die allermeisten Menschen versorgen sich im Supermarkt, packen irgendeine Packung in ihren Einkaufskorb und auch trotz des ganzen Marketings, was in den letzten, ich würde sagen, 1,5, 2 Jahren sehr gezielt auf regionale Produkte und deren Erzeuger ausgerichtet ist, wissen wir eigentlich gar nichts über die Menschen, die unsere Lebensmittel herstellen. Und ich denke schon, dass das eine große Motivation ist, sich in solchen Ernährungsräten zu engagieren, um wieder zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Was macht unser Ernährungssystem aus? Was gibt es eigentlich saisonal überhaupt in der Region zur Verfügung? Und wo bekomme ich das her? Und unter welchen Bedingungen wird das hergestellt?
Herr Kofer, wie sehen Sie das, diesen Kontakt, der so wichtig ist zwischen Produzenten und Konsumenten? Ist das etwas, was Sie als Ernährungssoziologe auch für besonders wichtig halten?
Also was ich an diesen Ernährungsräten ganz toll finde, das hat die Dame jetzt auch nochmal betont, ist, dass da eben unterschiedliche Professionen zusammenkommen. Ja, also es kommen eben Produzenten zusammen, es kommen Gastronomen zusammen, also Köche auch, es kommen eben die Konsumenten zusammen. Und genau, man bekommt nochmal einen Blick aus verschiedenen Perspektiven auf Ernährung, auf Essen und kann dann eben auch daran arbeiten, so wann ist etwas nachhaltig, ja, wie kann aber auch etwas effizient produziert werden, weil das ist für Produzenten, für Landwirte einfach auch wichtig, ja, dass sie davon leben können und dass es auch funktioniert. Es ist für die Gastronomen interessant, dass sie Produkte erzeugen, die dann auch schmecken, weil eben wurde einmal gesagt, ja, wir wissen schon irgendwie, wie gesund und schmackhaft zusammenpassen. Also ich bezweifle das stark, weil eben dann doch ganz oft gesunde Produkte angeboten werden und Konsumenten dann aber doch das zwar wissen, dass es gesünder ist, aber lieber zu anderen Produkten greifen, die nicht so gut schmecken. Und deswegen ist es wichtig, auch Köche, Gastronomen damit ins Board zu holen, an Bord zu holen. Und es ist natürlich auch wichtig für Konsumenten, sich einzubringen, um zu sagen, ja, das ist irgendwie mir zwar rational bewusst, das ist gesund, ja, das ist regional, aber das passt irgendwie in meinen Alltag nicht rein oder es schmeckt mir vielleicht nicht so gut und dass man da in diesen Austausch kommt. Und das ist natürlich bei diesen Ernährungsräten ein Problem, dass das natürlich aus soziologischer Sicht ein selektives Milieu ist, das da zusammenkommt. Das sind eben Menschen, die an sich schon ein bestimmtes Bewusstsein haben und aus einer bestimmten Schicht kommen der Bevölkerung. Aber es sind natürlich Thinktanks, die an dem Thema arbeiten und sich einbringen und die Diskussion befeuern. Und es ist sehr gut, dass man eben diese Multiperspektivität da drin hat, weil Ernährung eben ein Ding ist, ein Phänomen ist, in das ganz viele Bereiche, ganz viele Interessen mit reinspielen.
Ja, und an dieser Stelle möchte ich Frau Kortlang begrüßen aus Berlin, unsere nächste Hörerin. Schönen guten Morgen, Frau Kortlang.
Ja, schönen guten Morgen. Also ich verfolge auch mit großem Interesse Ihre Sendung und bin auch sehr froh, ob der Meinung oder Beiträge Ihres Soziologen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, also der Herr Kofor.
Genau. Ich wollte mich eigentlich gerne beziehen auf den Beitrag von dem Herrn vom Lande, der so ein bisschen ratlos schien wegen der Ernährung im Winter. Und ich meine, das ist ja eine Sache, die uns allen, die auf dem Lande leben, dann passiert. Was tut man denn? Das ist ja nun auch kein, wie soll ich jetzt sagen, es kommt ja nicht die große Ernährungsnot. Und früher hatte man die Hülsenfrüchte genutzt und darauf wollte ich auch ganz gerne eingehen. Also wir haben ja, also nach meinem Wissen, eben die Bohnen als Hülsenfrüchte, die Linsen, Kichererbsen jetzt auch, die kenne ich von meiner Kindheit her jetzt nicht, aber auch die kann man gut verarbeiten im Winter. Und auch Erbsen, also ich zum Beispiel keime alles auch dann ganz frisch bis auf die Bohnen, weil die wohl Stoffe enthalten, die jetzt als gekeimte, frische Kost nicht zuträglich sind, sondern eher giftig noch. Und dazu wollte ich ganz gerne sagen, es ist sehr schön, wenn man auch auf dem Lande lebend nicht vereinzelt bleibt, sondern mehr Freude macht es, Dinge zusammen zu besprechen, auch mal, wenn so etwas gelingt. Ja, also diese Vereinzelung ist auch in der Ernährungsfrage eher abträglich, ne? Denn es geht ja den meisten so, oh Gott,
was koche ich?
Ja, genau, was tue ich? Und bei den anderen scheint es dann so perfekt zu sein, nur bei mir eben nicht. Und dem möchte ich ganz gerne vehement eigentlich widersprechen. Wir haben so viele auch auch Zutaten, natürliche Zutaten, also sprich Kräuter. Und das muss jetzt nicht nur der Schnittlauch und der Dill sein und dann hört es auf, vielleicht noch das Basilikum, sondern meine Güte, probieren Sie es einfach mal aus. Es gibt eine große Vielfalt. Ich bin jetzt in der Großstadt und dort mit tätig als dilettantische Mitgärtnerin sozusagen in einem Projekt, wo auf dem Friedhof geackert wird und wo viele junge Leute, aber auch ältere mitkommen. Und man lernt dann gemeinsam, ach Gott, das kannte ich noch überhaupt gar nicht, dieses Gewürz oder Kraut. Und dann ist es eben auch nicht schlimm, in Anführungszeichen, etwas nicht zu erkennen, nicht zu kennen und dann zu probieren und zu sehen, es schmeckt mir oder es schmeckt mir nicht. Ne? So kommt man voran und wird ein bisschen kreativ und nicht nur eben so, ja, ich muss jetzt wieder zurückgreifen auf das Geschäft und die Konserve oder das Gefrorene.
Also Sie plädieren für mehr Experimentierfreude und Offenheit auch,
ja,
und
ja,
Gemeinschaft,
genau.
Höre ich daraus. Also, dass das ganz wichtig ist und das passt ja auch wieder zu den Ernährungsräten, wie Frau Schrück Sie das ja auch sagen. Also es gibt da eine Gemeinschaft, Leute, die sich fürs Essen interessieren, begeistern, die vielleicht selber was anbauen oder wie Sie das eben gesagt haben, Frau Kortlang, auch wie wichtig es ist, vielleicht auch einzukommen. Kochen und diese Praktiken auch, die vielleicht unsere Eltern oder Großeltern schon praktiziert haben, auch in die Jetztzeit rüber zu retten und zu gucken, was gibt es da an wertvollen Ideen, Anregungen, und auch im Winter kommt man dann ganz gut über die Zeit, denke ich mal. Frau Schröck, ist das auch ein Thema, dass Sie auch über solche Methoden, wie ich mit den Lebensmitteln umgehe, sich austauschen?
Ja, aber ich würde jetzt sagen, nicht vordergründig in der Vereinsarbeit direkt, was jetzt nicht bedeutet, dass die Leute, die im Verein sich engagieren, nicht auch an diesem Thema dran sind. Es gibt aber eben auch, quasi in Leipzig gibt es einfach ganz, ganz viele Gruppen, wo man sich über Ernährung informieren kann. Und es gibt quasi Workshops zur Fermentation, also auch um Sachen haltbar zu machen. Aber es gibt eben auch eine Arbeitsgruppe Essbare Stadt, wo es genau darum geht, was jetzt die Hörerin angesprochen hat, dass man auch erfährt, was wächst jetzt hier eigentlich, was kann ich davon essen. Das ist ja nicht immer nur alles, was ich im Supermarkt bekommen kann, obwohl das natürlich eine sehr, sehr individuelle Sache ist und wahrscheinlich auch nur so punktuell unsere Ernährung beeinflusst. Aber das, was diesen Verein eigentlich vorantreibt, ist das Thema Gemeinschaftsverpflegung. Da hat ja auch Frau Professor Heindl vorhin schon mehrmals davon gesprochen. Denn das ist der große Hebel, da kommen viele Menschen zusammen, wenn wir über die Gemeinschaftsverpflegung von Kindern sprechen im Verein und Jugendlichen, dann ist es der Ort, wo der Geschmack auch bestimmt wird, also außerhalb des eigenen Zuhauses. Aber da wird schon in ganz jungen Jahren quasi der Geschmack für bestimmte Lebensmittel geprägt. Und wenn das eben zum Großteil, wie es eigentlich jetzt der Fall ist, eben Fertiggerichte sind, nicht mehr frisch vor Ort in Küchen gekocht werden kann, sind all die Projekte, die das anregen, ganz toll, aber das ist ja in der Realität nicht umsetzbar.
Das Problem, dass es oft nur so punktuelle Projekte sind, das, was Frau Heindl eben auch schon angesprochen hat. Am Telefon begrüße ich jetzt Judith Latour aus Erlangen. Schönen guten Morgen, Frau Latour.
Ja, guten Morgen.
Wie irritiert sind Sie von Ernährungsvorgaben oder sagen Sie, ich habe genau meine Richtung, ich weiß, was ich mache und was drin ist?
Ich denke, ich bin ganz gut informiert, habe auch das Glück, eine Freundin zu haben, die Ökotrophologin ist. Da hat man natürlich eine gute Quelle. Aber ich denke, bei all den Projekten, die echt gut sind, eins dürfen wir nicht aus dem Blick lassen, es geht nicht nur ums Essen, es geht auch ganz, ganz stark um die Getränke. Und wenn ich mal so durch den Supermarkt gehe, dann würde ich ganz viele von den Dingen, die da stehen, ich sag's krass, in den Giftschrank stellen. Dazu gehören für mich die Energydrinks. Und wann immer ich unterwegs bin, im Städtischen oder sonst wie, sehe ich ganz viel auch junge Menschen, die dieses Zeug sehr konsumieren. Und ich habe mir angewöhnt, für mich persönlich, ich gucke auf die Zutatenliste beziehungsweise auf die Nährwerttabelle, guck auf den Zuckeranteil und habe beschlossen, ich bin zu geizig, so viel Geld für Zucker auszugeben. Ja, ganz einfach.
Zucker, was ja in vielen Sachen drin sind, wo man es auch gar nicht...
Nicht nur drin ist, was drin ist, zum Teil bis zu 50%. Und da denke ich auch, sollte auch unsere Nationalmannschaft, ich weiß nicht, ob sie es aktuell noch tun, sie haben es getan, für solche Produkte nicht auch noch werben.
Ja, das sind ganz wichtige Stichworte. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte das mal aufgreifen. Es ist immer auch mal die Diskussion um die Zuckersteuer. Gibt es ja in, was weiß ich, etwa eine Höhe von 20% auf zuckerhaltige Getränke in Ländern wie Portugal, Spanien, Frankreich und Mexiko. Gibt es längst eine solche Steuer auf zuckerhaltige Getränke, auch in Großbritannien? Dort zahlen Hersteller zum Beispiel ab 5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter eine gestaffelte Steuer. Und dadurch ist der Zuckergehalt tatsächlich in diesen gesüßten Getränken im Schnitt um 30% gesunken und damit auch der ganze Zuckerkonsum. Also es gibt durchaus Hebel, wo man auch in der Politik etwas machen kann, um für eine gesündere Ernährung zu sorgen. Aber so richtig will man da offensichtlich nicht dran. Wie kann man sich das erklären, Herr Kofal?
Ja, also genau, wir sehen, dass es in England diese Zuckersteuer gibt zum Beispiel und wir sehen auch, dass es da anscheinend damit korreliert, dass sich das Übergewichtsproblem, das Diabetesproblem vielleicht auch damit ein bisschen reguliert. Ich persönlich bin immer vorsichtig, wenn man sagt, man muss jetzt irgendwie Steuern auf Lebensmittel erhöhen, weil es leider immer die trifft, die besonders wenig Geld haben, ja, wenn man Lebensmittelpreise hoch macht. Ich fände da den Vorschlag, der eben mal gesagt wurde, die Mehrwertsteuer auf gesunde, als gesund geltende Lebensmittel zu reduzieren oder auf die Gemeinschaftsverpflegung gleich wegfallen zu lassen. Das finde ich attraktiver, also mit Steuererleichterung ranzugehen. Ja, ansonsten muss man natürlich sagen, der Zuckergehalt, also Zucker ist sicherlich kein Produkt, das per se als gesund gilt. Aber auch hier muss man natürlich sagen, die Dosis macht das Gift. Wenn man gelegentlich einen Energydrink trinkt, so hat man es mir erklärt. Ich bin nur kein Mediziner, aber so sehe ich das. Ist das nicht dramatisch? Die Frage ist natürlich, wie viel trinkt man davon? Es gehört zum Lebensgefühl mancher Menschen dazu, genauso wie man mal einen Likör trinkt, genauso wie man mal einen Wein trinkt. Das ist eben etwas, was ja unserem Zeitgeist entspricht. Die Frage ist halt immer, gibt es irgendeine Alternativmöglichkeiten? Ja, ist das eben ein Aspekt unter vielen? Ich würde auch nochmal dafür plädieren, dass man so ein bisschen, das hat die Anruferin, die mittlere eben, die Experimentierfreudige, finde ich ganz schön zum Ausdruck gebracht, dass man aber auch den Druck rausnimmt. Ja, so, dass man sagt, an Essen und Trinken muss man auch entspannter rangehen. Also man darf es auch nicht so überhöhen, nicht so viele Wunder davon erwarten, sondern es ist eben ein Aspekt unseres Lebens von vielen und zur Ernährungsbildung würde für mich aus soziologischer Sicht auch immer dazu gehören, dass man eben lernt, mit dem Geschmack, mit dem Kochen umzugehen im Hinblick darauf, was tut einem selber gut, ja, was dient einem, womit kann ich mich dafür begeistern für Essen und Trinken und so ein reflektives Moment da reinzubringen, um dann eben auch bewusster auswählen zu können und nicht zu sagen, ich werde irgendwie von irgendwelchen höheren Kosten gelenkt, sondern ich komme eben selber dahin zu merken, das passt zu mir, das passt zu meinem Leben, das tut auch meiner Familie, meiner Gemeinschaft, meinen Freunden gut, ja, weil man damit zusammen essen kann, aber dass man eben ja eine Bildung bekommt, die über das Medizinische hinausgeht, sondern eben auch den Genuss und den Gemeinschaftsaspekt damit reinbringt. Das fände ich eben auch einen wichtigen Punkt.
Mhm. Darf ich nochmal auf die Getränke eingehen? Ja. Denn ich bin für diesen Hinweis sehr dankbar von der Hörerin, denn da ist etwas passiert in den letzten Jahren, also ich sage mal 20 Jahren, ist die Süße unterwandert worden von Produkten, die fast alle auf Maiszucker zurückzuführen sind. Natürlich als Geschäftsmodell war billiger als unser Haushaltszucker. So, und da muss man dann in der Zutatenliste genau gucken, wo ist diese Fructose oder Fructosesirup oder Maissirup drin enthalten. Und das ist manchmal nicht einfach, wenn das alles so dicht zusammengedrängt ist, aber wenn ich Fortbildungen mache, dann habe ich immer genau dieses dabei. Das heißt also, der Hinweis von der Hörerin ist wunderbar und so, dass man selbst erkennt, aha, das sind Produkte, die sollte ich meiden, es bleiben ja noch genug andere Produkte übrig. Also diese Produkte, die von diesen Zuckern nach meiner Wahrnehmung regelrecht unterwandert sind.
Aber schafft man das im Alltag, sich genau die Sachen anzugucken? Also jede Zutatenliste oder orientiere ich mich an diesem Nutri-Score, der ja so ein bisschen mit dieser Farbpalette arbeitet, dass man weiß, aha, das von 1 bis 5, glaube ich, ja, das ist ganz gut und das ist vielleicht weniger gut.
Man kann es für sich doch einfacher machen. Wenn jetzt jeder mal überlegt, so welche Getränke er kauft und vielleicht also auch inzwischen kauft, ohne nachzulesen, weil man ja auch teilweise den Produkten vertraut. Aber wenn man diese Getränke, diese süßen, alkoholfreien Erfrischungsgetränke mal wieder vornimmt und dann guckt und dann eine Entscheidung trifft, dann fallen, 50% der Produkte raus. Und dann bin ich wieder bei den Produkten, wo ich dann auch wieder Sicherheit erlange. gelernt habe. Das ist gar nicht so schwierig.
Was sind das für Alternativen dann dazu?
Naja, natürlich, wenn man sich die Empfehlungen ansieht, dann ist es eben Wasser, brauche ich nicht zu sagen, aber eben auch verdünnte Obstsäfte und so weiter, was man unter Schorle versteht und so weiter. Wenn man sich die selber herstellt, dann kann man ja dann auch noch die Mengen bestimmen, aber dann ist man ganz schnell bei einer ganz einfachen Palette.
Mhm. Frau Schröck, ich will Ihnen noch mal kurz Gelegenheit geben vom Ernährungsrat in Leipzig. Wie schafft man das, dass Sie sagen können, aha, wir begeistern Leute, sich für dieses Thema zu interessieren, auch Hersteller mit reinzuholen? Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist ein Trend, das breitet sich immer mehr aus oder ist es gar nicht so einfach?
Ich würde sagen, eher Zweiteres. Es ist eben nicht so einfach. Und ich würde auch dem Professor Kofer ein bisschen widersprechen, dass es eine sehr elitäre Gruppe ist. So hat er sich nicht ausgedrückt, aber so würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Die, die sich engagieren, ja, aber die, die wir ansprechen, ist schon, wir versuchen schon, die Breite der Gesellschaft anzusprechen, eben in verschiedenen Projekten. Wir haben ein Projekt, wo es um die Berufsorientierung von Jugendlichen geht und das Interesse wecken für Berufe in der Land- und Ernährungswirtschaft. Und natürlich hat die Kollegin, die dieses Projekt macht, mit Jugendlichen zu tun, wo sich 90% der Klasse null dafür interessieren. Aber man eben trotzdem immer wieder versucht, diesen Zugang auch zu schaffen. Das heißt nicht, dass das Ziel ist, dann 2 oder 3 Schüler pro Klasse, die so ein Projekt mitmachen, am Ende auch wirklich sich für so einen Beruf entscheiden, aber dass irgendwie ein weiterer Kanal genutzt wird, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, was passiert eigentlich mit unseren Lebensmitteln und wie kommen die eigentlich zu mir und was braucht es dafür? Mhm. Und da werden natürlich Schüler angesprochen aller gesellschaftlichen Schichten. Und in einem anderen Projekt geht es darum, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund beim Essen zusammenzubringen und in Austausch zu bringen und auch verschiedene Perspektiven zusammenzubringen.
Da denke ich mal, da kommt dann ja auch eine größere Vielfalt auf den Tisch und eine größere Kenntnis über verschiedene Produkte. Ja, ich danke.
Auf jeden Fall.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Rita Schröck vom Ernährungsrat Leipzig, ein Ernährungsrat von vielen, den es bundesweit gibt. Und es zeigt ja auch, wir haben auch viele Mails bekommen, zum Beispiel, was gesund ist, Algenöl statt Fisch, was sagen die Experten dazu? Das sind alles Fragen, die wir gleich auch nach den Nachrichten noch vertiefen wollen. Sie können uns weiterhin anrufen. 00800 4464 4464 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Sie können uns aber auch eine Mail schicken an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Sind Sie irritiert? Haben Sie bestimmte Speisepläne, was Sie empfehlen können? Mediterrane Diät ist schon ein Stichwort, was gefallen ist. Wir sind weiterhin gespannt auf Ihre Anregung, Ihre Ideen und Ihre Fragen.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Weiter mit Dörte Hinrichs am Mikrofon und es gibt noch viele Fragen rund um das Thema Ernährung. Wie soll ich mich richtig ernähren bei diesem riesigen Angebot? Was ist gesund, nachhaltig? Welche Inhaltsstoffe sind vielleicht bedenklich? Aktuelle Zahlen belegen, Fleisch spielt immer noch eine große Rolle, besonders die Produktion von Schweinefleisch ist wieder gestiegen im Vergleich zum Vorjahr, von Rindfleisch auch. Gleichzeitig gibt es immer mehr fleischähnliche Erzeugnisse. Wie gut sind die? Es gibt immer neue Foodtrends. Was hat es damit auf sich? Sind wir weniger unbekümmert und zunehmend verunsichert? Wie sich unsere Ernährung verändert hat, darüber wollen wir weiterhin noch bis 11.30 Uhr ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns an unter der kostenlosen Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und Rede und Antwort stehen weiter Professor Dr. Ines Heindl, Gesundheits- und Ernährungswissenschaftler, sowie Dr. Daniel Kofal, Ernährungssoziologe. Und ich möchte ein paar Mails hier noch mit einbeziehen, was viele Hörer geschrieben haben, was sie vielleicht verunsichert oder was sie anmerken möchten. Eine Hörerin hat uns geschrieben aus dem Sauerland. Sie schreibt, warum immer mediterrane Ernährung? Sie möchte ihre westfälische Küche verteidigen. Sie kocht zum Beispiel jeden Tag ganz frisch Graupensuppe. Wir brauchen keine mediterrane Küche, sagt sie, sondern regional essen ist auch sehr gesund. Frau Heindl, was sagen Sie dazu?
Ganz wunderbar, vielen Dank. Ich habe die mediterrane Ernährung auch nur erwähnt, weil es keine zweite Kostform gibt, die so gut untersucht ist, jetzt auch aus wissenschaftlicher und soziologischer Sicht. Aber ich lebe ja hier im Norden, das heißt also ganz am Rande Deutschlands. Und da hat sich in den letzten Jahren etwas entwickelt, was ich total spannend finde. Und auch so in Details, was man unter der nordischen Küche oder dem nordischen Essen versteht. Und insofern bin ich da ganz bei mir. Und wenn ich hier saisonal und regional einkaufe, dann wähle ich das natürlich auch aus und orientiere mich, wenn Sie mich ganz persönlich fragen, nicht in erster Linie an der mediterranen Küche. Also ich bin ganz bei Ihnen, was die Autorin, was in der Mail dargestellt wurde.
Genau. Wir haben viele interessante Mails bekommen. Auch ein Hörer aus Bonn hat uns geschrieben, er hat beim Einkaufen eine ganz einfache Regel. Alles, was mehr als 3 Zutaten hat, wird einfach nicht gekauft. Da gibt es sogar bei der Wurst gute Beispiele. Italienische Mortadella mit nur 3 Zutaten im Supermarkt und dazu noch günstig. Also das kann auch vielleicht ein Kriterium sein, wenn nicht zu viel draufsteht. Wir nehmen ja ganz oft viel verarbeitetes Essen zu uns, was vielleicht auch der knappen Zeit geschuldet ist. Convenience-Produkte heißt es im Fachjargon. Kann man sich trotzdem auch mit diesen gesund ernähren?
Also das finde ich jetzt so von der Einteilung her wirklich auch schwierig, aber ich versuche es trotzdem mal. Es gibt die sogenannten hochverarbeiteten Lebensmittel und ich diesen Hinweis finde ich ganz schön, wenn da also mehr als 3 Zutaten drin sind, können ja auch, was weiß ich, noch 2 mehr sein, sie rauszulassen. Ich habe mit meinen Studierenden bin ich immer so umgegangen und habe ihnen gezeigt, wenn man also einen gewissen Verarbeitungsgrad, wie er jetzt heute auch ganz einfach dargestellt ist, meidet, fallen 50% der Produkte raus. Ist ein bisschen übertrieben, ich weiß. Aber dann fallen ein Großteil der Produkte raus und ich habe dann eine Möglichkeit der überschaubaren Auswahl. Ich will nicht sagen, dass alles einfacher dadurch wird, aber es wird dadurch überschaubar und die anderen Aspekte, die ja genannt wurden, wenn ich jetzt mal so meine Untersuchungen nehme, wo ich mir von den Menschen ihre Essgeschichten erzählen lasse und vor allen Dingen bei den jungen Menschen höre ich jetzt in allerletzter Zeit einen ganz positiven Trend heraus, nämlich, dass sie sich zum Essen zusammenfinden, dass sie kochen miteinander. Ich habe jetzt nicht einzeln gefragt, wo die Produkte herkommen, aber so dieses Gemeinschaftsfördernde, gerade von jungen Menschen und auch wiederum, dass sie kochen können und da weiterkommen. Dann habe ich ganz wunderbare Beispiele aus diesen Interviews, die ich auch gerne weitergebe.
Wir versuchen jetzt, Tarek Rose in die Diskussion einzubeziehen, denn ein Koch darf in unserer Runde nicht fehlen. Er ist Fernsehkoch und Gastronom, ist besser, heißt seine Kochshow, gemeinsam mit dem Ernährungsdoc, dem Diabetologen Matthias Riedel. Herr Rose, Sie sind im Zug, wir hoffen, die Verbindung hält so lange. Herr Rose, wie ist es? Guten Morgen erstmal. Herr Rose, wie ist es bei Ihnen? Sie versuchen ja in Ihrer Show gesundes Essen vorzukochen, zu erklären, was gesund ist, auch mit einfachen Rezepten zu agieren. Stellen Sie denn da auch eine Verunsicherung fest? Ist es eine Reaktion darauf, dass möglicherweise viele Menschen verunsichert sind, was noch ernährungsmäßig sinnvoll und gesund ist? Können Sie uns hören, Herr Rose? Oh, jetzt scheint die Verbindung etwas unterbrochen sein. Wir versuchen nochmal, ihn anzurufen und an dieser Stelle. Genau.
Hören Sie mich?
Ja, jetzt höre ich Sie wieder.
Okay, super.
Ich weiß nicht, genau.
Ich habe Ihre Frage gehört.
Genau, schön.
Das ist natürlich der Wahnsinn. Also, es ist natürlich wir erleben natürlich in unserer Gesellschaft total viele Fehlinformationen und immer jedes Jahr wieder neue Dinge, die natürlich den Konsumenten total verunsichern. Was darf man überhaupt noch essen? Welche Lebensmittel sind es? Die Meere sind letztendlich überfischt. Darf man noch Fisch essen? Was mit Getreide? Was mit Mikroplastik? Also ich stelle das schon fest, dass auch...
Herr Rose? Jetzt sind Sie wieder schwer zu verstehen. Ich glaube, wir müssen versuchen, ob das später nochmal geht. Aber es kam ja raus, dass man auch versucht, in Kochsendungen, in ganz vielen anderen Medien Aufmerksamkeit für das Thema Ernährung zu generieren, auch mit regionaler Küche zu agieren. Ist das etwas, ich frage mal Herrn Kofer als Ernährungssoziologe, wo Sie sagen, das ist auch noch ein Feld, wo eigentlich durchaus viel Aufklärung betrieben wird?
Ja, es wird Aufklärung betrieben, es wird aber auch, finde ich, Begeisterung betrieben. Also es werden auch Gruppen der Bevölkerung erreicht über diese Fernsehformate, die ansonsten eher ins Hintertreffen geraten sind lange Zeit. Also man kann ja auch sehen, was Frau Heindl hat gesagt, so junge Leute fangen an, wieder stärker zu kochen, weil es eben auch ein medial aufgezogenes Thema ist. Ja, also man sieht irgendwie, dass Leute, die sich gut vermarkten können, das tun und dann macht man das auch gerne. Was auch schön ist, denke ich, dass Männer immer mehr kochen, immer öfter gerne kochen, das auch zeigen. Auch das ist etwas, wo man sagen kann, das wird über so mediale Formate nach vorne getrieben. Ja, also es findet eben nicht nur so eine Küchenkommunikation statt, wo ja bestimmte Gruppen rausexkludiert waren lange Zeit, sondern eben diese Fernsehformate zeigen, man kann kochen, man vermittelt das. Es darf natürlich nicht dahin führen, dass es so ein Stellvertreter-Genuss wird, ja, oder so eine Stellvertreter-Tätigkeit.
Genau,
also
man lässt die Leute mit der Fertigpizza vor der Kochshow.
Genau, man lässt die Leute kochen und isst dann eben doch irgendwie das Traditionelle oder lässt jemand anders kochen. Aber genau, so ist das mit allen Medienformaten. Ja, man, für die einen ist es eben eine Berieselung, für die anderen ist es aber eine Möglichkeit, sich zu empowern. Und wenn dann natürlich wie bei dem Koch, den Sie da eingeladen haben, Koch und Ernährungswissenschaftler, der Ernährungsmediziner zusammenkommen, dann kann das ja wieder so eine fruchtbare Diskussion und Ergänzung sein.
Ja, da ist ein Diabetologe an der Seite, ein Ernährungsdoc. Das ist ja eine Kombination, wo man auch versucht, den Aspekt Gesundheit stärker reinzubringen. Es gibt natürlich, Adipositas ist ein ganz wichtiges Thema, immer mehr Menschen, die übergewichtig sind. Und da zeigt sich ja auch, das kostet, das ist für die Menschen selber nicht gut und das ist auch für die Volkswirtschaft nicht gut. Da zeigt sich auch, hier muss man ansetzen. Da muss man versuchen, andere Produkte in Umlauf zu bringen, eine andere Kommunikation auch zu betreiben. Also es ist durchaus ja auch ein Handlungsbedarf.
Da ist Ernährung sicherlich ein Punkt, wo man mit ansetzen kann. Wir sehen aber natürlich auch eine Gesellschaft, eine Kultur, in der wir immer mehr sitzen. Ja, also den ganzen Tag wird sich immer weniger bewegt, man macht immer mehr weniger energieintensive Tätigkeiten. Also das muss ja auch irgendwie so Hand in Hand gehen. Und da Ernährung darf eben die Leute auch nicht dazu bringen, dass sie eben ja obsessiv sich mit Gesundheit beschäftigen oder auch das Gefühl haben, so ein Ideal zu verfolgen, das sie auch nie erreichen können. Das ist auch was Negatives. Mhm. Also dass sie dann eben denken, das schaffe ich sowieso nicht oder das ist nichts, was mir entspricht. Und dann fallen sie wieder in andere Muster zurück, sondern es ist eben ein nach und nach sich entwickelnder Prozess, wo Genuss, Gesundheit und andere Dinge wie Gemeinschaft, Tradition Hand in Hand gehen müssen. Die Dame, die eben gesagt hat, sie verteidigt ihre westfälische Ernährung, ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja, also wir haben eben so eine schöne Ernährungsvielfalt ja in Deutschland, auf der ganzen Welt und dass man eben guckt, was ist da eigentlich an vielen Geschmacks- und Genussressourcen verborgen und wie kann man die sowohl bewahren als auch eben in die hochmoderne angepasst transformieren.
Jetzt begrüße ich Herrn Meyer aus Baden-Württemberg. Schönen guten Morgen, Herr Meyer.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wie sieht bei Ihnen die Ernährung aus?
Oh, da könnte ich mich viel beklagen. Sagen wir es mal so, das Thema Geschmack kommt mir einfach ein bisschen zu kurz. Und das bedeutet, ich habe sehr oft den Eindruck, ich bin ja gebürtiger Elsässer und wohne jetzt schon ein Vierteljahrhundert in Württemberg. Und da muss ich sehr oft sagen, ich freue mich immer und wieder, zu meinen Eltern zu fahren ins Elsass, um ja einfach, was das Thema Geschmack betrifft, sehr gut zu essen. Und eine gute Tomate, ein guter Wein zum Beispiel. Und es muss gar nicht so teuer sein. Sehr oft wird gesagt, naja, es ist alles so teuer und gute Qualität müssen Sie bezahlen. Ich verstehe nicht, warum ein guter Käse aus dem Supermarkt in Dingen in Frankreich viel günstiger ist als jetzt unterwegs, jetzt in Baden-Württemberg oder woanders. Oder auch ein Bio-Wein, ja, so gute Qualität für eine Flasche für 5-6 Euro. Warum findet man das nicht so einfach in Deutschland?
Also da sehen Sie kulturelle Unterschiede und auch eine unterschiedliche Wertigkeit, was den Geschmack betrifft. Frau Heindl, ist das so? Sind wir nur noch daran orientiert, dass wir denken, okay, diese Inhaltsstoffe müssen drin sein, ich muss nachhaltig und gesund mich ernähren und der Geschmack kommt dabei zu kurz?
Also ich bin sehr dankbar auch wiederum für den Hinweis aus der Richtung Frankreichs. Ich bin im Saarland geboren und zwar zu einer Zeit, wo mein Vater mich sehr stark beeinflusst hat, was den französischen Geschmack angeht. Und ich stimme zu, das müssen wir etwas mehr thematisieren. Aber da bin ich mit etwas groß geworden und schon in den 50er Jahren, was heute fast unfassbar klingt. Dann habe ich eine Weile im Rheinland gelebt und bin jetzt ganz im Norden gelandet, habe aber jeweils dann auch meinen Geschmack gefunden und immer gerne auch mit anderen, die mir Anregungen gegeben haben. Aber ich gestehe, das Französische war so der Ausgangspunkt für meine Beeinflussung. Das war mein Vater.
Wir haben von Herrn Kofer ja auch gehört, mit italienischen Wurzeln. Also sind diese anderen Ländern eine Bereicherung, natürlich durch die Produkte, die sie auch bei uns auf den Ladentisch bringen, aber auch eine andere Kultur, eine andere Haltung, die wir vielleicht stärker hier reinbringen sollten?
Ich kann mich ja jetzt gar nicht zurückhalten, denn das Thema, wie gesagt, das ist ja meine Forschung seit 2000, dass ich die Menschen erzählen mir aus ihren Ess- und Ernährungsgeschichten. Und das, was ich da mitnehme und rausnehme, das drückt dann eben auch so die Esskultur aus. Oder wenn ich jetzt erzähle, an welchen Schulen ich bis heute unterwegs bin. Immer ist zum Beispiel eine Schule dabei, 390 Schüler, von denen 260 einen Migrationshintergrund aus 26 Nationen hatten. Wenn ich dann da erlebe, dass Kinder aus ihren Kulturen etwas mitbringen und ganz einfach, kein großer Aufwand, und in den Pausen tauschen sie es miteinander aus, das ist dann so diese kulturelle Vielfalt, die wir ja, hoffe ich, zu nutzen verstehen, dann entsteht auch über den Geschmack, den andersartigen Geschmack, entsteht dann Offenheit, da wird ja niemand zu irgendetwas gezwungen, das ist ein Angebot und ich kann wählen. Also da haben wir jetzt Möglichkeiten vor uns, die, wo ich ganz wunderbare Beispiele eben bis heute erlebe und aus den Geschichten. Und wenn an den Tischen, an denen die Kinder essen lernen, ich spreche bewusst von jüngeren Kindern, sie dort eben Geschichten erleben, die erzählt werden von den Erwachsenen, das ist, ich würde heute fast sogar sagen, fast wichtiger als die Qualität, die auf den Tisch kommt. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, denn die ist meist, wenn ich jetzt mal Gemeinschaftsverpflegung lege, wo sie gut gelingt, ist die gesichert. Dann kann ich in der Kommunikation bleiben und darüber entsteht dann Offenheit, Überzeugung und so weiter. Aber nicht, weil sie überzeugt werden wollen, sondern weil dort sich etwas entwickelt über die Kommunikation.
Mhm. Wahrscheinlich erreicht man Menschen auch stärker über den Geschmack als immer nur über den Kopf. Ja. Also was ja. man jetzt machen will. Genau das, was Sie sagten, Herr Mayer. Also
ja.
dass das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Aber gleichzeitig beobachtet man ja auch, wenn man jetzt eben nicht die Möglichkeit hat, selber Gemüse zu ziehen oder Obst anzubauen. Ich muss auch auf den Preis gucken und dann esse ich eine Tomate aus dem Supermarkt und denke, so schmecken Tomaten. Und weiß gar nicht mehr, wie eine Tomate schmeckt, die ich selber angebaut habe, weil ich auch gar nicht die Möglichkeit habe. Da ist es ja gar nicht einfach, auf dieser Grundlage den Geschmack zu schulen.
Was man auch sagen muss, finde ich, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, ja eigentlich aus so vielen Lebensmitteln auszuwählen wie noch nie zuvor. Also die Möglichkeit zur Geschmacksschulung, auch zum Geschmacksvergleich, wird schon größer. Ja, also man hat natürlich vor 50, 60 Jahren, vor 100 Jahren schon mal gar nicht auch nicht die Möglichkeit gehabt, hier dauernd verschiedene Tomatensorten zu vergleichen. Oder man hatte die Tomaten, die bei einem gewachsen sind und in der Region, und dann hatte man auch diesen traditionellen Geschmack, an den man sich gewöhnt hatte. Was ich auch wichtig finde, wenn wir diesen Vergleich bringen, Frankreich, Deutschland, Italien, dann sehen wir, dass in Frankreich und Italien auf einer größeren Ebene Essen als Esskultur eine größere Aufmerksamkeit erfahren hat. Auch die Geschmacksauseinandersetzung eine größere Aufmerksamkeit, eine größere Wertigkeit gehabt hat als in Deutschland, wo man zwar im Kleinen bei der Hausmannskost sicherlich auch viel über Geschmack gesprochen hat, aber die große Linie war in Deutschland ja doch sehr stark über medizinische, gesundheitliche Ernährungswissenschaften ausgerichtet. Also eine sehr rationale, sehr verkopfte Art, möchte man sagen, sich mit Essen zu beschäftigen. Und dass wir in den letzten Jahren aber schon erleben, dass auch in Deutschland Ernährungskultur als Kulturpraxis, so wie man Musikgeschmack entwickelt und darüber auch als Laie diskutieren kann. Also ich muss nicht irgendwie Musik studiert haben oder ein Instrument spielen, um verschiedene Musikrichtungen zu debattieren mit Freunden. Ja, und dass man das eben auch in Deutschland inzwischen stärker hat, dass man auch bei Essen über Geschmack eben als Laie, als Amateur sprechen kann und somit eine Aufwertung der Esskultur stattfindet und das sicherlich ein wichtiger Beitrag zur ernährungskulturellen Weiterbildung ist.
Gleichzeitig müssen ja viele auch irgendeine Diät einhalten oder haben Unverträglichkeiten, Nahrungsunverträglichkeiten, dann wird es nochmal wieder schwieriger. Also da kann man gar nicht nur über den Geschmack gehen, sondern da muss man ganz viel trotzdem auch bedenken. Das betrifft ja offensichtlich immer mehr Bevölkerungsgruppen, für die es dann vielleicht schwieriger wird, die richtigen Nahrungsmittel einzukaufen.
Ja, aber sehen wir dich da, also sicherlich genau, es tauchen offensichtlich in der Statistik mehr Leute, Menschen auf, die eine Ernährungsunverträglichkeit, eine Ernährungsallergie haben oder das an sich beobachten, manchmal ja auch ohne das konkret wissenschaftlich absichern zu können. Aber ist es für diese Menschen nicht auch inzwischen zum Teil einfacher geworden, zu solchen Produkten zu greifen, ja, oder für einen Respekt zu bekommen? Während man eben vor 20, 30 Jahren hat ja niemand darauf Rücksicht genommen, dass da irgendwie eine Glutenunverträglichkeit bestehen könnte oder eine Laktoseunverträglichkeit. Sondern mussten die Leute das mitessen, ja, und wenn sie sich nicht so wohlgefühlt haben, haben sie sich eben nicht so wohlgefühlt. Heutzutage kann man das immerhin so anbringen und es gibt eben Produktsegmente, die das immerhin schon mal betonen. Aber auch da muss man, denke ich, aufpassen, dass man sich nicht da reinsteigert, nicht das überbewertet, also auch nicht hysterisch wird mit seinen eigenen Befindlichkeiten, sondern auch schaut hier wieder, lernen, was tut mir gut, in welcher Menge, in welcher Dosis, zu welchen Situationen.
Also Sie erlauben da nochmal eine Ergänzung aus der Sicht der Kommunikation dieses, ich hatte es glaube ich zu Beginn auch schon gesagt, dass eine Veränderung eben auch ist, dass also unbenommen, es gibt Unverträglichkeiten und Allergien und so weiter, aber muss ich mich darüber darstellen an den Tischen der Gemeinschaft? Und das ist etwas, ja, da hat man manchmal so den Eindruck, da werden dann diese Botschaften zur Mission oder wenn Verschiedenes daraus abgeleitet oder sogar zur Religion. Und das ist etwas, was ich zumindest sehr schade finde. Und das muss man aber dann eben auch an den Tischen der Gemeinschaft lernen. Und das sind wiederum Modelle, die das aufgreifen bereits oder aufgreifen müssen in diese Richtung. Und zwar bis ins Private hinein.
Ja, da gibt es ja oft richtige, ja, Stellungskriege fast so ein bisschen. Ja. Jeder hat da bestimmte Befindlichkeiten und es ist gar nicht mehr so einfach für eine Gruppe zu kochen, weil jeder andere Herausforderungen hat möglicherweise. Aber vielleicht kann man sich ja doch auf einige wesentliche Sachen einigen und auch den Geschmack stärker in den Mittelpunkt stellen, höre ich daraus. Jetzt möchte ich mit Gudrun Pachel reden, aus der Nähe von Freiburg ruft sie an. Schönen guten Morgen, Frau Pachel.
Ja, guten Morgen. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt zurückkommen, ob man sich gute Nahrungsmittel erlauben kann. Und dazu habe ich ein Experiment mit Schülern gemacht, Erwachsenenbildung, so zwischen 20 und 26 waren die. Und wir haben dann eine Woche lang aufgeschrieben, was man gegessen hat und auch notiert, was man dafür ausgegeben hat. Weil die nämlich sagten, ja, Sie als Lehrerin, Sie können sich die guten Sachen und auch Bio erlauben, aber für uns ist das ja unmöglich. Und dabei kam heraus, dass, weil ich eine andere Auswahl habe, auch an Nahrungsmitteln und mehr selbst mache, ich ganz unten lag mit meinen Ausgaben für Ernährung und sie mit ihrem Coffee to go, mit dem sie morgens schon in die Schule kamen, das Frühstück vom Bäcker, nicht selbst gemacht, mittags zum Türken und noch ein Getränk dazu. Das geht natürlich wahnsinnig ins Geld. Und ich habe mein Brot mitgebracht, zu Hause gemacht, mittags meinen Salat oder irgendetwas, was ich essen konnte in der Zeit. Und das war ganz, ganz eindrucksvoll, auch für meine Schüler. Und ich hoffe, dass es eine nachhaltige Wirkung gehabt hat.
Das ist ein spannendes Experiment, wenn man gerade auch dann die Jugend über das Kriterium Geld zu erreichen. Ja. Also einerseits ist es vielleicht hip, den Coffee to go zu holen. Und das sind sicher auch Sachen, die in einer bestimmten Szene vielleicht eine Rolle spielen, aber natürlich auch das Geld. Ja. Haben Sie da noch weitere Rückmeldungen bekommen, ob wie nachhaltig dieses Experiment war?
Man muss vorsichtig sein. Ich habe natürlich danach auch gefragt, aber es waren meine Schüler, sie sind notenabhängig und so. Also das kann ich nicht objektiv sagen. Ne? Ich habe den Eindruck, weil einige mich auch, also ich habe eben auch was über gesunde Ernährung im Biounterricht gemacht, weil einige sehr interessiert waren, weil wir auch Rezepte ausgetauscht haben. Mir hat immer dran gelegen, also es muss auch einfach gehen und schnell auch, ne, für mich in der Berufstätigkeit. Also ich habe den Eindruck, dass es bei einigen wirklich was bewirkt hat. Ob ich alle erreicht habe, das weiß ich natürlich nicht. Ne?
Aber vielen Dank, dass Sie uns teilhaben lassen an diesem Experiment, was durchaus ja vielleicht auch für andere Anregung sein könnte, dass man mal guckt, was gebe ich eigentlich aus für was und was sind mögliche Alternativen. Und wir haben auch schon einige Alternativen Alternativen ja genannt. Wenn wir uns jetzt so ein bisschen orientieren wollen in diesem Dschungel, was kann ich machen, wenn ich jetzt einkaufen gehe? Ich kann auf regionale Produkte zurückgreifen, ich kann auf Wochenmärkte gehen, das haben Sie gesagt, Frau Heindl. Ich kann gucken, dass nicht so viele Sachen da drin sind. Ich weiß ja auch gar nicht, was ist gesundheitsschädlich. Es gibt so viele Stoffe, die auch drin sind, Konservierungsstoffe. Was kann man machen, um da auch wirklich zu sagen, beim nächsten Einkauf habe ich ein bisschen Orientierung?
Also es geht natürlich, die Bemerkungen sind ja schon häufig gekommen, das Ganze eben einfacher zu gestalten. Und ich bleibe mal im Bildungsbereich, weil das Beispiel eben gerade aus dem Bereich der Bildung kam, wo man dann mit den Schülern wunderbar nachvollziehen kann, ist die Wahrnehmung oder die Aussagen, überprüfen wir das doch mal. Und damit kommen wir dann praktisch zurück in diese Räume, in denen das gelernt werden kann. Ich lasse mal Familie außen vor. Ich bin aber ziemlich sicher, das, was dann da akzeptiert und gelernt wird in Kita und Schule, das schwappt auch nach Hause zurück. So, und die Möglichkeiten haben sich in den letzten 40 Jahren wunderbar verändert in eine Richtung, dass es eben eine Fachlichkeit gibt, Ernährung, Gesundheit, Konsum oder je nachdem, wie es in den Ländern heißt und wo die Lehrkräfte genau das mit den Schülern machen, was wir gerade gehört haben, sodass die Schüler ihre eigenen Modelle überprüfen können. Und das hat mit Sicherheit, da gibt es genug Studien, das hat nachhaltige Wirkung, wenn es dann also wirklich bis in die Richtung Beteiligung geht, Anwendung geht und so. Das kann ich also definitiv bestätigen.
Und wir haben auch noch von Hörerseite den Hinweis bekommen, nicht nur in Schulen, auch in Alten- und Pflegeheimen zum Beispiel, auch in Betriebskantinen müssten da viel mehr auf gesunde Ernährung, auf Beteiligung auch der Betroffenen hingearbeitet werden. Also man kann da einiges tun, was das betrifft. Herr Kufferl, wo sehen Sie Ansätze, um in diesem Dschungel mehr Orientierung zu bekommen oder auch einen sicheren Einkaufsplan?
Ja, also ich würde auch sagen, dass das Ranführen, das praktische Ranführen in Essen und Trinken eigentlich das Kernelement ist. Also einfach die Auseinandersetzung damit, wie Lebensmittel zubereitet werden, wie man selber kochen kann, sich dazu empowern, auch nicht so viel irgendwie da reinladen, sondern einfach tatsächlich so Basiswissen vermitteln, wie kann man eben was Schmackhaftes, was einem gut gefällt, zubereiten, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie funktioniert Kochen, dass das nicht irgendwas Magisches ist, sondern etwas, was man nicht betreiben kann, etwas hochkomplexer, wo man eben auch einen Zugang zu bringen, sich finden kann, dass man anfängt, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen, eben eine Kommunikation entwickelt, eine Sprachkompetenz entwickelt, ja, wo man auch dem anderen zubilligt, dass er Dinge mag oder wertschätzt, die man selber nicht wertschätzt, aber wo auch gucken kann, wo kann man sich inspirieren lassen. Und in diesem Zusammenspiel zwischen Erlernen von praktischen Fähigkeiten, aber auch dem Reflektieren über Sprache, über Kommunikation, so zu einer Ernährungsbildung zu kommen und gleichzeitig aber auch zu wissen, wir leben in einer Zeit, in der ist sowohl als auch möglich, es gibt den Supermarkt, es gibt da auch Dinge, die verlockend sind, die vielleicht nicht immer so gesund sind, die auch vielleicht nicht immer so anspruchsvoll sind, aber
sollte
man trotzdem mal zugreifen darf, wenn man will.
Dogmatisch sein, genau. Das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Wir haben jetzt viel über Ernährung gesprochen, vielleicht auch etwas Orientierung geben können im Dschungel der Empfehlung. Das Genießen des Essens sollte dabei nicht zu kurz kommen, gerne auch in geselliger Runde, vielleicht ja auch gleich beim Mittagstisch. Hier noch ein Appetizer für die Lebenszeit am nächsten Freitag. Dann lautet unser Thema: Der Glaube an eine gute Zukunft. Brauchen wir mehr Zuversicht? Und Sie können uns heute schon schreiben: Wie blicken Sie in die Zukunft? Sind Sie trotz aller weltweiten Krisen immer noch zuversichtlich oder überwiegen bei Ihnen Sorgen und Pessimismus? Schreiben Sie uns gerne schon jetzt eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören. Noch einen schönen Tag mit vielen Gaumenfreunden wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.